Radio SRF.
Ägypten erlebte diese Woche dramatische Tage. Das Militär hat Präsident Mursi abgesetzt und den Verfassungsrechtler Mansour eingesetzt. Die Finanzmärkte haben positiv reagiert. Geben die jüngsten Ergebnisse tatsächlich Anlass zu Hoffnung bezüglich der darbenden ägyptischen Wirtschaft?
Ja, zuerst mal ist es natürlich nicht in erster Linie ein wirtschaftliches Problem in Ägypten, sondern ein gesellschaftlich-politisches. Aber ich denke dennoch, dass momentan Chancen dastehen, dass das Land sich aus der Krise wieder etwas bewegen kann. Aber mit dem Putsch ist natürlich noch lange nichts erreicht. Es müssen Strukturreformen eingeleitet werden. Die Leute müssen auch wieder Vertrauen haben, die Wirtschaft. Die Ausbildung der Leute, insbesondere der Jungen, muss angegangen werden. Ich glaube, auf Ägypten warten noch sehr viele Probleme, die zu lösen sind.
Haben Sie Anlass zur Hoffnung, dass das der neuen Regierung bzw. dem Militär gelingen kann, diese Strukturreformen, die nötig sind?
Ja, das lässt sich momentan überhaupt nicht abschätzen. Dass die Finanzmärkte positiv reagiert haben, hat damit zu tun, dass eben die alte Regierung wirklich total abgeschrieben wurde. Nicht nur von den internationalen Investoren, sondern auch von der Bevölkerung selber. Und es kann eigentlich fast nur noch besser werden.
Welche Auswirkungen haben die Ereignisse in Ägypten auf die Nachbarländer, auf den ganzen nordafrikanischen Raum? Ist das ein gutes Zeichen oder ein schlechtes?
Ja, das ist auch sehr schwierig abzuschätzen. Ich denke, es ist auch hier vor allem gesellschaftspolitisch wichtig, was passiert. Wirtschaftlich, ich glaube, da leiden auch alle Länder unter ähnlichen Problemen. Hohe Jugendarbeitslosigkeit, hohe Arbeitslosigkeit, schlechte Ausbildung der Jungen, eine fehlende Rechtssicherheit, eine Geringschätzung von technischen und handwerklichen Berufen und so weiter und so weiter.
Eine lange Liste, die auf diese nordafrikanischen Länder wartet. Wechseln wir nach Europa. Hier hat sich die Schuldenkrise zurückgemeldet diese Woche, Monika Büttler. Die portugiesische Regierung wackelt. Griechenland kommt nicht wirklich vorwärts mit dem Schuldenabbau. Entsprechend negativ haben dann auch die Finanzmärkte reagiert. War das nun ein Sommergewitter, was wir erlebt haben, oder war das mehr?
Ja, wir haben vergessen, dass die Schulden natürlich nicht weg sind, wenn man nicht darüber spricht. Die Schulden in den fast allen europäischen Ländern sind gestiegen noch. Und die Bewältigung des Problems ist natürlich nicht gelöst, nur weil man darüber nicht spricht. Ich denke tatsächlich, es hat eine gewisse Beruhigung gegeben in den letzten paar Monaten. Man hat insbesondere in Griechenland gesehen, dass gewisse Maßnahmen funktioniert haben. Aber es geht natürlich noch häufig über Schwellen und über Probleme, um diese Krise wirklich bewältigen zu können.
Wie weit sind wir denn Ihrer Meinung nach in der Bewältigung der Schuldenkrise, wenn wir uns eine Skala von 1 bis 10 zum Beispiel vorstellen?
Ja, bei 2 würde ich sagen, nicht weiter. Es geht in die richtige Richtung. Aber das wird uns noch Jahre beschäftigen. Selbst wenn die Länder eigentlich alles richtig machen, es braucht Zeit, bis Strukturreformen, falls die dann überhaupt passieren, greifen. Und selbst wenn man die Umschuldung gut machen würde, also selbst wenn alle Schulden eigentlich relativ stark reduziert würden durch Umschuldung, durch Streichung von Schulden, dann dauert es noch Jahre wirklich, bis die Länder wieder gesunde Finanzen haben.
EZB-Chef Mario Draghi hat am Donnerstag ein wichtiges Signal gesetzt, um die Märkte zu beruhigen. Er hat gesagt, die Zinsen würden noch länger tief bleiben.
Draghi hat reagiert auf Erfahrungen, die man in den USA gemacht hat, wo die Ankündigung von Bernanke dazu geführt hat, dass erwartet wurde, dass die Zinsen sofort steigen und dass tatsächlich eben Probleme gegeben hat. Das wollte man in Europa vermeiden. Und den Ländern, den Firmen eine gewisse Rechtssicherheit geben für die nächsten Jahre. Der Schritt ist dennoch natürlich sehr außergewöhnlich, dass sie da die Notenbanken sich selten zinsmäßig auf eine lange Zeit binden.
Europa hat nach wie vor große Probleme, vor allem auch das Problem Arbeitslosigkeit, vor allem auch die hohe Jugendarbeitslosigkeit. Da will die Politik nun handeln, zum Beispiel mit Lohnkostenzuschüssen oder einer besseren Verzahnung von Schule und Beruf. Ist man damit jetzt auf dem richtigen Weg?
Ja, auf dem richtigen Weg schon, aber das ist genau eine dieser Strukturreformen, die eben sehr viel Zeit braucht. Also man kann nicht von heute auf morgen auf ein System der Lehre beispielsweise umstellen. In all diesen Ländern ist ja der Einstieg in die Arbeitswelt enorm schwierig. Also die Ausbildung passt nicht zur Nachfrage. Insbesondere werden kaum mehr Leute ausgebildet in handwerklichen und technischen Berufen. Es gab ja vor etwa 2 Wochen im Economist einen wirklich ausgezeichneten Artikel über die Modeindustrie in Italien, die darunter leidet, dass sie keinen Nachwuchs hat, das gleichzeitig mit einer Jugendarbeitslosigkeit von 25%. Und es gibt vor allem auch keine Perspektiven für schulisch schwache Kinder, die eben nicht an die Uni können und auch keine Ausbildungsmöglichkeiten haben, wenn sie die Schulpflicht abgeschlossen haben.
Jetzt sind Sofortprogramme geplant, Stichwort Jugendgarantie. Das solle sicherstellen, dass junge Leute 4 Monate nach ihrer Ausbildung irgendeine Qualifizierung oder eine Beschäftigungsmöglichkeit haben. Ist man damit auf dem richtigen Weg? Bringt das etwas?
Nein, ich glaube, das bringt wirklich nichts. Es ist klar, man muss den jungen Leuten eine Perspektive geben, aber eine Garantie geht genau den falschen Weg, dass man ihnen eben vielleicht auch keinen langfristigen Weg aufzeichnet, wirklich in der Berufswelt Fuß zu fassen. Wenn die einfach eine Garantie haben, nach 4 Monaten irgendwie beschäftigt und entlohnt zu werden, dann lohnt es sich unter Umständen eben gar nicht, sich wirklich weiterzubilden. Ich denke, das kann kurzfristig den Druck ein bisschen rausnehmen, aber mittel- bis langfristig ist das eher gefährlich.
Jetzt in der Schweiz haben wir zurzeit fast das andere Problem. Hier sorgt nicht die Jugendarbeitslosigkeit für Schlagzeilen, sondern das Problem der Arbeitslosen, die 50 und älter sind. Offenbar gibt es Anzeichen, dass die Unternehmen die Hemmung verlieren, ältere Mitarbeitende auf die Straße zu stellen, wenn sie Stellen streichen. Haben Sie diesen Trend auch schon beobachtet oder wahrgenommen?
Also die Daten sind momentan ja noch sehr unklar. Also aus den Daten sieht man dies noch nicht so direkt. Also es ist nicht momentan sicher kein Massenproblem. Man hat ja schon bei früheren Entlassungen eigentlich immer darauf hingewiesen, dass es eben schwieriger ist für ältere Mitarbeiter wieder eine Stelle zu finden. Ich meine, das ist unbestritten so. Die tiefe Arbeitslosigkeit der Älteren widerspiegelt zwei Sachen. Einerseits wechseln die älteren Leute fast nicht mehr. Zweitens ist es aber, wenn sie dann mal wirklich die Stelle verlieren, tatsächlich eben schwieriger wieder einzusteigen.
Also die Arbeitslosenstatistik, die harten Zahlen, die spiegeln diesen Trend noch nicht, dass Ältere zunehmend oder schneller auf die Straße gestellt werden als früher. Trotzdem die Frage, sehen Sie denn Gründe oder Risiken, dass über 50-Jährige zunehmend gefährdet sind, arbeitslos zu werden? Also dass das ein Trend ist, der sich jetzt erst entwickelt?
Ja, man muss die Sache ganz sicher im Auge behalten. Also ich denke schon, dass es da Sinn macht, genauer hinzuschauen und eben auch zu schauen, ob sich diese Befürchtung wirklich bewahrheitet. Es gibt 2 Gründe, weshalb es für die, oder 3 wahrscheinlich für die Firmen, weshalb sie eher ältere Leute entlassen. Einerseits sind es möglicherweise Kenntnisse, die fehlen. Die Wirtschaft verändert sich ja enorm schnell. Die 2 wichtigeren Gründe dürften aber sein, ältere Mitarbeiter sind noch immer teurer als die Jungen wegen dem Lohn und dann der dritte Grund wegen den Pensionskassenabgaben, die wirklich mit dem Alter halt stark ansteigen und die sowohl die einzelnen Arbeiter wie auch die Firmen belasten.
FDP-Präsident Müller hat 2 Maßnahmen vorgeschlagen, eben erstens tiefere Löhne für ältere Mitarbeitende. Stimmt denn die Gleichung, dass billigere Mitarbeitende weniger gefährdet wären oder sind, den Job zu verlieren?
Ja, es fragt sich, was Sie mit billig meinen. Ich denke, eine Firma kann einen teuren Mann oder eine teure Frau gerne weiter beschäftigen, wenn sie eben auch entsprechend eine hohe Produktivität zurückerhält. Und es wäre erst dann das Problem, wenn ein hohen Lohn eben nicht mehr die hohe Produktivität für die Firma bringt. Also es kann auch ein billiger Mitarbeiter kann zu teuer sein, wenn er gar nichts bringt. Traditionell waren in der Schweiz halt die Löhne sind über den Alterszyklus angestiegen und ich denke, das ist tatsächlich ein Pferdefuß im Anstellen von älteren Leuten. Es hat sich bereits jetzt ein bisschen abgeflacht, dass diese Kurve nicht mehr so steil ist, aber es ist halt immer noch in den Köpfen drin und mit der Zeit muss sich das tatsächlich eben ein bisschen entwickeln.
Dann gibt es den zweiten Vorschlag von FDP-Präsident Müller, der sagt, ältere Mitarbeitende sollten nicht höhere Pensionskassenbeiträge zahlen müssen als jüngere. Könnte das denn helfen gegen Jobverlust im Alter?
Man darf den Effekt nicht überschätzen. Ich gehe dennoch einig mit Herrn Müller, dass es eigentlich ein Unsinn ist, über das Alter immer höhere Beiträge zu zahlen. Das war ja eigentlich ein Grund 1985 bei der Einführung der beruflichen Vorsorge, dass man die Beiträge altersgestaffelt hat, dass die älteren Mitarbeiter eben relativ schnell einen relativ hohen Kapitalstock ansparen konnten. Und man hat es damals versäumt, diese Maßnahme nur als Übergangsmaßnahme drin zu haben und mit der Zeit zu schauen, dass wirklich alle gleich viel bezahlen.
Also das könnte man heute ändern, ohne dass dann die Rente am Schluss des Erwerbslebens tiefer ausfallen würde.
Ja, man kann es natürlich nicht von einem Tag auf den anderen ändern. Das braucht eine relativ lange Zeit, weil diejenigen, die jetzt 45 sind, die haben zwar 20 Jahre einbezahlt, aber halt relativ wenig. Wenn man jetzt denen sagt, für die restlichen 20 Jahre zahlt er jetzt halt nur noch den Durchschnitt ein, dann haben die zu wenig Alterskapital. Also das hätte man wirklich früher lösen sollen. Man kann es immer noch machen, aber es wird eine gewisse Übergangszeit geben.
Zum Schluss, Monika Büttler, die unendliche Geschichte mit dem Steuerstreit mit den USA. Da hat der Bundesrat diese Woche seinen Plan B vorgelegt. Jetzt sollen die Banken Einzelbewilligungen erhalten, um Bankdaten und Abschleicherlisten in die USA liefern zu können. Die Reaktionen waren gemischt. Wie bewerten Sie den neuesten Lösungsversuch?
Ja, ich glaube, die Nanofrühmöglichkeiten für den Bundesrat werden immer enger. Und gegeben, dass das Parlament den Vorschlag dieser Lex US abgelehnt hat, ist das jetzt eine Möglichkeit, wie man dennoch versucht, die Banken nicht direkt quasi ins Problem reinlaufen zu lassen. Es wird sich weisen, wie sich das in der Praxis dann umsetzen lässt. Wir wissen auch hier nicht genau, was es beinhaltet. Die Banken wissen ja teilweise nicht mal, zu welcher Gruppe sie gehören. Es gibt ja verschiedene Gruppen, die unterschiedlich behandelt werden. Und was ein ganz großer Pferdefuß ist bei der ganzen Angelegenheit, ist die Rechtssicherheit.
Also eher skeptisch.
Ja, schwierig zu sagen. Die ganze Geschichte ist einfach enorm schwierig. Sie hat rechtliche Komponenten, sie hat ökonomische Komponenten, aber sie ist natürlich vor allem auch ein Machtproblem zwischen einem sehr viel größeren Land und einem sehr kleinen Land, dessen Banken sich wahrscheinlich eben nicht sehr optimal verhalten haben in den letzten 10, 20 Jahren.
Eine Sendung von Radio SRF. Mehr Informationen und Podcasts auf srf.ch/news.